SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Hallo Werner.
Hallo Tobi.
Werner, hast du schon einen Urlaub gebucht für diesen Sommer?
Nein, habe ich in der Tat noch nicht. Es ist immer noch so ein bisschen alles schwierig, finde ich, aber ja, kommt noch.
Ja, ich traue es mich gar nicht zu sagen in dieser Folge, denn ich werde tatsächlich in ein Flugzeug steigen und zwar nach Lissabon fliegen Ende Juni.
Und ja, grundsätzlich, why not?
Also ja, why not wegen wollen Corona. Ja, wegen Corona ist es bis dahin fein. Ich hoffe auch auf eine Impfung bis dahin. Mhm. Allerdings glaube ich, dass eben mit zunehmender Impfquote und den Testmöglichkeiten das auch ganz viele Menschen bald wieder tun werden. Die Flugpläne werden gerade schon massiv hochgefahren. Und es wird übers Fliegen diskutiert, auch politisch, vor allem über Inlandsflüge. Machen wir das doch also auch, wir beide. Also nicht nur über Inlandsflüge, auch generell übers Fliegen. Flugkompensation.
Das muss daran liegen, dass irgendwann, ich glaube im September, eine Bundestagswahl ist.
Ich glaube auch, dass das daran liegt. Ne? Also da schauen wir jetzt nämlich.
Jetzt kommt wieder die Verbotsdiskussion, je nachdem, wie von welcher Seite man das sehen will. Aber prompt geht es wieder, die Grünen machen den Sprit teuer und wollen das Fliegen verbieten.
So sieht es nämlich aus. So, einmal noch der Form halber gesagt, dass sich dieses Thema auch Jannis gewünscht hat aus Geislingen an der Steige per Mail an klimazentrale@swr.de. Da immer gerne Themenvorschläge hin. Aber weil du gerade den Preis ansprichst, ich stelle fest, nachdem man sehr, sehr lange nicht geflogen ist, also teurer ist es nicht wirklich geworden. Der Flug nach Lissabon, 130 Euro hin und zurück. Hab auch mal geschaut, was ein Flug nach Griechenland gekostet hätte. Also, obwohl das Angebot noch sehr gering ist, glaube ich, Fliegen ist nach wie vor das günstigste Mittel, um sehr, sehr viele Emissionen auszustoßen.
Ja, in kürzester Zeit, weil man relativ schnell unterwegs ist. Das ist wohl wahr. Der Flugverkehr ist natürlich noch lahm. Was habe ich neulich gelesen? 20 oder 25% von normal bestenfalls. Also insofern wird das auch den ganzen Sommer über nicht wieder auf die alte Größe anwachsen. Aber es geht wieder nach oben, das ist gar keine Frage. Das kann ich übrigens sehr gut beurteilen, weil über uns fliegen bei Ostwind die Flieger zum Frankfurter Flughafen oben drüber und es wird wieder deutlich mehr.
Hast du Fluglärm richtig bei dir?
Ja, richtig.
Okay, so, jetzt wollen wir mal auf diesen Preis schauen und das passt ja auch zu dieser Diskussion. Die große Kritik ist die Besteuerung, vor allem, dass keine Energiesteuer auf Kerosin gezahlt werden muss. Diese Steuerbefreiung geht auf das Jahr 1944 zurück, habe ich gelernt, das Chicagoer Abkommen. Also man hat damals gesagt, wir möchten, ja, oh, weißt du's? Sag mal.
Ich nehme mal an, weil es international ist und weil man das fördern will, den Austausch und dergleichen, hat man gesagt, okay, dann wollen wir das nicht besteuern.
Genau, richtig. Man wollte die Nationen verbinden und Freundschaften schaffen. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Der Flugverkehr ist ja dann auch seit dieser Zeit stark gewachsen. Und wenn wir das halt auch mal auf den Inlandsflug gleich sehen, das verschiebt natürlich schon mal direkt Preise im Inlandsbereich, denn die Bahn zahlt Steuer auf ihre Energie. Und da haben wir nämlich schon das erste Problem.
Das ist richtig. Also es gibt eine Bevorzugung sozusagen des Fluges. Ich glaube nicht, dass das jetzt der einzige Grund ist, warum es diese Billigpreise bei den Flügen gibt, aber es ist ein Grund unter mehreren. Und diese nicht gezahlten Steuern muss man eigentlich noch auf Subventionen für fossile Energien draufrechnen. Also es ist natürlich eine Subvention, wenn man Steuern, die man sonst erhebt, in einem Sektor nicht erhebt.
Gleich können wir noch über die Inlandsflüge sprechen. Lass uns mal gerade noch bei der Steuer bleiben, denn es wird ja auch keine Umsatzsteuer erhoben auf grenzüberschreitenden Flugverkehr. Wusste ich nicht, habe ich aber dann gecheckt, als ich meine Rechnung angeschaut habe, weil der Flug nach Lissabon eben keine Umsatzsteuer drauf hat. Und das ist ja interessant, weil das verschiebt ja auch in der Kurzstrecke international das Ganze. Also wenn ich jetzt mit, was weiß ich, ich möchte von Stuttgart nach Wien oder von Hamburg nach Zürich, mit der Bahn wird es auch noch mal teurer, denn ich muss Umsatzsteuer darauf zahlen.
Ja, also das ist einfach so, die Flughäfen sind und die Fluglinien sind gepampert worden über solche Mechanismen. Das war also nicht nur die direkten Subventionen, die man jetzt für Lufthansa oder Condor in der Phase der Corona-Pandemie gezahlt hat, sondern es gibt eine dauerhafte Sicherstellung des Geschäftsbetriebs sozusagen. Ein Argument ist ja immer wieder, wenn wir das nicht machen, machen es die anderen. Sehr populäres Argument. Und wenn wir in Deutschland da jetzt irgendwie Steuern erheben auf die Flüge, dann wird das Tanken in Deutschland teurer, dann suchen die sich einen anderen Hub und landen nicht mehr in Frankfurt, sondern in Abu Dhabi oder sonst irgendwo und verteilen ihre Flüge von dort aus.
Mhm. Du, ein weiteres Argument ist ja immer, im Moment mal, seit 2011 gibt es ja auch die Luftverkehrssteuer für Passagierflüge. Also wenn ein Flugzeug in Deutschland startet, pro Passagier werden dann 7,50 Euro bei einer kurzen Strecke, 23 Euro bei einer Mittelstrecke und 42 Euro, wenn ich nach New York fliege zum Beispiel, fällig. Und der Luftverkehr in Europa nimmt ja am europäischen CO2-Handel teil. Das heißt, da ist ja schon was geschehen.
Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass der Flugverkehr unterm Strich es eben schafft, recht kostengünstig auf der Kurzstrecke zu sein. Da wird gekämpft mit allen Mitteln. Und auf der Langstrecke ist da natürlich ein bisschen alternativlos. Das muss man fairerweise ja auch sagen. Da geht es nicht um die Frage, fahre ich mit dem Fahrrad oder fliege ich nach New York, sondern mache ich das eben überhaupt oder lasse ich es?
So sieht's aus. So, warum reden wir eigentlich so stark über das Fliegen? Das ist eine Art der Fortbewegung. Wir haben es ja gerade schon gesagt, dass es, ich habe ja vorhin
gemacht. Es ist aber auch ein Nimbus. Es ist was, was die Menschen unglaublich beschäftigt, was sie unglaublich mit modernem Leben verbinden, was etwas ist, was Lifestyle einfach ausmacht. Die Tatsache, dass eine gewisse Klientel fliegt und fliegen kann und diese Klientel ja auch breiter geworden ist, die hat einfach etwas bewirkt in der Gesellschaft, weit jenseits von irgendwelchen rationalen Argumenten. Wobei man sagen muss, das Spannende ist ja, dass das eine Diskussion eines Drittels der Gesellschaft ist. Zwei Drittel der Deutschen fliegen normalerweise nie oder höchst selten. Also selbst in einer so reichen Nation ist Fliegen nach wie vor eine Blasengeschichte. Mhm.
Jetzt hast du zwei interessante Dinge gesagt. Die Blasengeschichte, da gibt es ja auch verschiedene Zahlen und Studien für die Weltbevölkerung. Und das dümpelt immer zwischen 5 und maximal 11% der Weltbevölkerung rum, die pro Jahr einen Flug antreten. Heißt, nur wenige Menschen, ganz wenige, verursachen enorm viel CO2. Und im Zweifel, ich sag's mal, sind es die reicheren Menschen.
Es sind erstens die Reichen und deswegen ist ja diese Quote in Deutschland auch schon etwas höher als im Weltdurchschnitt. Und das Zweite ist, selbst bei denen sind es wiederum nur einige Prozent, die sehr häufig fliegen und die das also, die die Debatte wirklich trifft. Es geht ja im Grunde nicht so sehr um den einen Flug, den der Normalbürger sich pro Jahr leistet, weil er in Urlaub will oder mal die entfernten Verwandten besucht, sondern es geht sehr stark um Leute, die sehr häufig fliegen, aus privaten, durchaus privaten oder aus dienstlichen Gründen.
Ja, und das andere, was du übrigens gerade gesagt hast, bevor ich das vergesse, ist, dass es so schwer ist, darauf zu verzichten, weil es Lifestyle ist. Ich persönlich verzichte seit sehr langer Zeit in einem absoluten großen Maße auf Fleisch und das fiel mir am Anfang nicht leicht, aber das halte ich durch. Was ich nicht durchhalte, dafür darf ich auch gerne gescholten werden, aber was ich nicht durchhalte, ist tatsächlich nicht zu fliegen. Ich möchte etwas von der Welt sehen. Ich kompensiere den Flug, können wir auch gleich drüber reden. Aber einmal im Jahr und vielleicht sogar, wenn es ganz doof läuft, zweimal im Jahr irgendwo in Europa eine mittlere Strecke, mache ich. Und da kommen wir aber zu diesem Punkt CO2.
Genau.
Hamburg Gran Canaria. Es gibt da wirklich verschiedene Berechnungsmethoden. Aber ich sage jetzt mal 1,3 Tonnen und das war, glaube ich, eine der niedrigen Zahlen, die ich gefunden habe. 1,3 Tonnen CO2. So viel verbraucht ein Mensch in Indonesien im Jahr. Also das ist natürlich schon, dass man das mal merkt, das Fliegen hat einfach diesen enormen CO2-Effekt. Das ist halt das Krasse dabei.
Ja, das kann man von ganz verschiedenen Seiten angucken, dann kriegt man immer ein anderes Bild. Es bleibt aber immer der gleiche Flug und die gleiche Belastung. Das finde ich faszinierend, denn du hast völlig recht. Es ist durchaus ein Langstreckenflug zumindest, ist satt das, was ein Mensch überhaupt nur im Jahr fliegen könnte, wenn man allen Menschen das gleiche Recht einräumt, die Atmosphäre zu belasten. Und wenn diese Atmosphäre nicht stärker belastet werden soll, als dass am Ende 1,5 Grad Erwärmung dabei rauskommen. Andererseits sind diese 1,4 Tonnen, von denen du jetzt gesprochen hast, halt auch nur in Anführungszeichen 15% oder sowas eines durchschnittsdeutschen Jahresverbrauchs an oder Ausstoßes an CO2. Und wenn man den gesamten Flugverkehr nimmt, da streiten sich die Gelehrten, liegen wir irgendwo zwischen 3,5 und gut 5%
genau.
der gesamten CO2-Emissionen auf dieser Welt, also Menschen verursachten. Das ist also auch nicht der Löwenanteil, aber es ist ein stark wachsender Anteil und einer, da kommen wir ganz am Ende wahrscheinlich nochmal dazu, bei dem es sehr schwer werden wird, ihn tatsächlich wegzuschaffen, während man bei Autos, manchmal bei der Industrie, bei vielen Verfahren sogar Lösungen hat, ist im Flugverkehr eher auf mittlere Sicht schwierig, eine Lösung zu finden, die klimaneutral ist.
Genau, zu den Lösungen und zu den Verboten und Geboten können wir auf jeden Fall gleich kommen. Du hast gerade die Zahl genannt, habe ich auch gefunden, 3,5%, wenn man nur das CO2 nimmt. Dann gibt es noch Studien, die sagen, naja, davon fast nochmal so viel oder nochmal 50% drauf für den Rest, also die Nicht-CO2-Effekte, die sich auch auf den Treibhauseffekt auswirken. Das sind allen voran die Cirruswolken oder eben die Kondensstreifen und das daraus resultierende, die Kondensstreifen zirren, das ist das schöne Wort, was ich gelesen habe und gelernt habe. Kondensstreifen zirren.
Die haben zwei Effekte. Zum einen kühlen sie, weil sie einfach Wolken sind, verhindern, dass so viel Strahlung auf der Erde aufkommt sozusagen. Aber sie verhindern auch, dass die Strahlung, die aufgekommen ist, wieder zurückreflektiert wird in den Weltraum. Und dieser Effekt ist offensichtlich sehr viel größer als der kühlende Effekt. Und unterm Strich sagen deswegen Wissenschaftler, in der Regel muss man den CO2-Faktor mal 2 nehmen. Und dann gibt es aber einen zweiten Streit. Gilt das auch für Kurzstreckenflüge, die gar nicht in eine Höhe reichen, wo Zirren entstehen könnten? Wahrscheinlich gilt es da, wenn überhaupt, dann nur eingeschränkt.
Weniger.
Also Kurzstreckenflüge, also tatsächlich unter Klimaaspekten echt nicht der Burner. Das muss man auch fairerweise sagen. Die ganze Debatte um die innerdeutschen Flüge ist natürlich auch eine Symbolthemendebatte. Wenn man es unter Klimaaspekten sieht, gibt es größere Baustellen, etwa im Bereich des Fahrzeugverkehrs, etwa vor allen Dingen auch bei der Wärme in den Häusern, von der Energiewirtschaft ja gar nicht zu reden. Aber das sind Großbaustellen im Vergleich zum Flugverkehr. Jetzt du.
Nein, sorry, ich stimme dir nicht zu, zumindest zu Teilen nicht, darum scharre ich hier so mit den Hufen. Also ja, es ist nur ein kleiner Teil, aber es ist ein kleiner Teil, den man ganz einfach angehen kann. Das ist es halt.
Absolut.
Natürlich kann man sagen, das Flugzeug geht nicht so hoch und ich habe nur vielleicht 50% der CO2-Belastung oder wahrscheinlich werden es trotzdem auch 70% sein, so wie diese Zahlen
halt auch. CO2 hast du voll, aber die zirren nicht. Also,
genau, also die zusätzliche CO2-Äquivalente, die dazukommen, diese zirren hast du nicht. Du hast aber trotzdem auch Stickoxide bei einer gewissen Reise. Und. Das Ding ist aber, wie du vorhin sagst, wenn ich nach New York mal möchte, dann kann ich da hauptsächlich nur mit dem Flugzeug hin. Alles andere ist zumindest, wie Greta Thunberg gezeigt hat, relativ mit Aufwand verbunden. Aber wenn ich von Stuttgart nach Berlin möchte oder halt von Hamburg nach Köln, dann habe ich die Möglichkeit jetzt schon. Ich gebe zu, Bahn zu fahren, und das habe ich im letzten Jahr sehr, sehr, sehr viel gemacht beruflich, ist wirklich nicht immer einen Spaß. Also das heißt, man braucht schon eine Alternative. Und da, finde ich, haben die Franzosen jetzt was Gutes gemacht. Also die haben ja lange gerungen jetzt mit ihrem Klimaschutzgesetz und die Nationalversammlung hat gestritten. Aber Anfang Mai wurde jetzt verabschiedet, dass Inlandsflüge verboten werden, sofern es eine akzeptable Zugverbindung als Alternative gibt. Also ich bin eher pro Abschaffen, allerdings nur, wenn es die Alternative gibt. Das muss ich schon noch dazu sagen, auf jeden Fall.
Ich habe ja nicht gesagt, dass man Inlandsflüge gut finden muss oder dass das die beste Lösung ist. Man muss nur die Kirche im Dorf lassen. Es ist deswegen ein Symbolthema, weil es nicht wirklich eine Riesenrelevanz hat. Also es gewinnt durch diese Debatte über Verbote einen Mordshype, wird ein Mordshype drum gemacht, als sei das irgendwie wichtig. Das ist es für keine Diskussionsseite wirklich, sondern es geht da um Prinzipien und nicht um die Lösung eines echten großen Problems.
Ich verstehe das Argument der Symbolpolitik. Also man könnte da ganz, ganz anders rangehen an die ganze Sache. Man kann der Fliegerei, glaube ich, noch relativ viel auftun, vor allem auch, wie am Anfang besprochen, steuerlich. Da ist eben rein politisch das nur so ein Symbol. So, ich habe es gerade schon kurz gesagt, Stickoxide sind noch ein Problem bei den Emissionen. Die bauen unter Sonneneinstrahlung Ozon auf, das in Reiseflughöhe auch als Treibhausgas wirkt. Feinstaub ist ein Problem. Und jetzt können wir noch über das Thema Kompensation reden. Das ist auch mein Weg gewesen. Denn als ich dann mal berechnet habe, dass ich doch so knapp 900 Kilogramm CO2 nach Lissabon ausstoße, dann dachte ich mir, okay, ich kompensiere. Das mache ich generell. Das ist auch nicht wirklich teuer. Also das hat mich jetzt 20 Euro, 10 Euro pro Strecke gekostet. Mhm. Wenn man halt nach Mallorca oder Griechenland fliegt, dann sind es irgendwie 10, 12 Euro. Und kurz zur Kompensation, wir haben das auch in der letzten Folge mal kurz erklärt. Mehrwert. Also ich zahle Geld, mit dem treibhausgasmindernde Projekte finanziert werden, in der Regel in Entwicklungsländern, also Solarenergie, Wasser- und Windkraft. Und ich finde, dass bis wir zu einem Punkt kommen, einen immerhin guten Weg, wenn ich nicht auf das Fliegen verzichte.
Ja, es ist besser als nichts. Es ist in der Regel ein bisschen Augenwischerei, weil der Effekt selten so groß ist, wie angegeben wird, weil solche Projekte mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso gekommen wären, auch wenn dieses Geld jetzt nicht dahin geflossen wäre. Mhm. Das sind so übliche Einwände gegen diese Art der Kompensation. Aber es gibt wenig anderes, was man machen kann, was wenigstens das Gewissen ein ganz klein wenig beruhigt. Die Alternative ist halt tatsächlich zu fragen, wo ist das überhaupt notwendig, Verkehrsleistung zu erbringen, ganz unabhängig vom Verkehrsmittel. Also da hat jetzt ja auch diese Krise gezeigt, dass man dienstlich auf eine Menge Verkehr verzichten kann, sowohl auf den Straßen als in der Luft. Das geht ganz offensichtlich. Da kann man nur hoffen, dass das auch so bleibt. Und auch privat ist eben die Frage, bei jedem einzelnen Flug, muss ich das jetzt so machen oder kann ich das auch anders regeln? Ja, eine berechtigte Frage. Es gibt ja durchaus auch Konzepte, bei denen man sagt, lieber fliege ich nur alle 5 Jahre eine größere Flugreise zumindest, bleibe aber dann länger vor Ort. Dann ist auch der Zweck, den du ganz am Anfang hattest, nämlich Freundschaften entwickeln und sowas, durchaus möglich. Denn mir kann keiner erzählen, dass er aus Griechenland zurückkommt und 2 neue Freunde dort gewonnen hat.
Ja, ich muss gerade an das Klischeebild denken, wie, keine Ahnung, ich nenne sie jetzt Marianne und Stavros. Michael, die am Strand liegen und sich von Stavros den Drink bringen lassen, dass die jetzt wirklich Freundschaften gemacht haben, in 7 Tagen. Ja, da bin ich mir auch sicher.
Eben, das sind so die Dinge. Also auch da kann man, über solche Konzepte kann man nachdenken, um Flüge insgesamt zu reduzieren. Weil was bleibt außer Kompensation? Wie gesagt, ja, mit allen Einschränkungen, aber das, was geht. Jeden Flug überlegen, muss ich den wirklich auch fliegen? Und dann bleibt ja noch als drittes die Hoffnung, kann man nicht das Fliegen tatsächlich klimaneutral machen?
Genau, und da kommen wir nämlich gleich zu der Zukunft des Fliegens. Aber ich möchte nochmal sagen, wenn du sagst, man sollte jeden Flug überdenken, dann habe ich das für mich zum Beispiel bei Inlandsflügen schon lange getan. Die mache ich einfach nicht mehr. Also das als Nachtrag zu vorhin. Ganz kurz zur Kompensation.
Nein, das ist auch eine Frage des eigenen Standorts. Wenn man, wie ich in der Nähe von Frankfurt, praktisch relativ mittig, Nord-Süd zumindest in Deutschland sitzt, dann gibt es nicht so furchtbar viele Flugstrecken, die sich lohnen. Also selbst Berlin hat mittlerweile den Charme verloren, weil es einfach auch gute Zugverbindungen gibt. Und alles andere, München oder Hamburg ist mit Zug Innenstadt zu Innenstadt. Ich will jetzt nicht Herrn Stoiber zitieren, die Eltern unter uns erinnern sich, wie er die Innenstadtverbindung am Münchner Flughafen beschrieben hat. Ist das aber allemal sowieso vernünftiger.
Ja, so was ich nur sagen wollte zur Kompensation. Wichtig ist, dass man da mal seriöse Rechner und Anbieter im Netz nutzt, also die sich die Standards anschaut. Wenn da irgendwo Goldstandard steht, ist das ein Zeichen für einen guten Anbieter. Nicht, dass er einfach auch zu wenig berechnet wird oder die Projekte wenig bringen. So, wir kommen zur Zukunft des Fliegens. Die Passagierzahlen werden steigen, da sind sich alle Studien sicher. Die waren zwar vor Corona, aber ich denke, sobald die Pandemie im Griff ist, geht's weiter. Allein in den letzten gut 20 Jahren hat sich der Luftverkehr etwa verdoppelt. Dasselbe wird für die nächsten 15 bis 20 Jahre vermutet. Und da gibt's ja eigentlich 4 Ansätze. Mal gucken, ob du mir widersprichst, wie die Luftfahrtindustrie ihre Emissionen runterbekommen will, kann, muss, wie auch immer. Kurzfristig durch Klimakompensationen, vielleicht aber auch eher mittelfristig, würde ich sagen. Dann durch die Entwicklung von effizienteren Flugzeugen kann man relativ zackig angehen. Am Ende aber dann die Investition in andere Treibstoffe oder Antriebsarten. Und noch ein bisschen was kann ich mit effizienteren Flugrouten rausholen.
Ja, absolut. Und die Königsklasse ist sozusagen die andere Antriebsart oder der andere Treibstoff. Das ist im Grunde das, worauf es hinauslaufen wird. Das andere ist ja Staubwischen am Kronleuchter.
Habe ich auch noch nicht gehört. Okay, Staubwischen am Kronleuchter. So, wir putzen jetzt mal hier die 4 Möglichkeiten raus. Elektroflugzeuge, also ich finde, wir können die kurz abhaken. Der größte Nachteil ist, die Akkus haben eine geringe Energiedichte, sprich ich brauche relativ viele Akkus, die nicht genügend Energie liefern. Das Flugzeug wäre schlicht und einfach Stand heute zu schwer.
Also es gibt Elektroflieger, es gibt sogar im Kurzstreckenverkehr kommerziell eingesetzte in Kanada. Mhm. je nachdem, wen man fragt und welchen Bericht man liest, sind die Erwartungen da unterschiedlich. Und ich glaube, das ist auch ein offenes Rennen. Das hängt nämlich sehr stark von der Effizienz der Batterietechnologien ab. Die Elektromotoren sind nicht das große Problem. Das große Problem sind die Batterien. Du sagst es, das Gewicht. Da stehen wir aber nach allem, was man hört, immer noch vor ziemlich drastischen Sprüngen in der Leistungsfähigkeit. Deswegen, glaube ich, legt sich da keiner so 100% fest. Das ist eine Lösung jenseits von 2030, vielleicht so im Anfangsbereich 2040. Also das ist nichts, was das Fliegen jetzt und hier klimaverträglicher macht. Da braucht es dann andere Lösungen.
So, jetzt und hier macht auch das Wasserstoffflugzeug das Ganze noch nicht klimaverträglich, aber Airbus hat da wohl Pläne und möchte bis 2035, also ambitioniert, einen Wasserstoffflieger auf den Markt bringen. Ein Wasserstoffflieger stößt kein CO2 aus, keine Rußpartikel, aber trotzdem noch Stickoxide und Wasserdampf. Wichtig ist, der Wasserstoff muss aus Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Die große Herausforderung ist aber, der Wasserstoff muss unter enormem Druck, also wirklich hoher Druck in speziellen Tanks, bei sehr tiefen Temperaturen transportiert werden. Ich glaube, minus 250 Grad und mehr. Und ein großes Problem sei wohl der Platz. Also der Brennstoff benötigt bis zu viermal so viel Volumen wie Kerosin.
Ja, und du brauchst dann noch die Brennstoffzellen an Bord, die daraus Strom machen. Und damit werden die Elektromotoren betrieben. Also auch das wird davon leben, dass man noch viele technologische Schritte machen muss und Sprünge machen muss. Das wird, was die Luftlinien jetzt wirklich wollen, ist synthetischer Sprit, CO2-freier Sprit. Mhm. Das ist die Idee, die ja auch grundsätzlich technisch funktioniert. Also es gibt ja schon jede Menge Flüge, Air France war da vorne dran, aber auch die Lufthansa hat das, wo man aus nachwachsenden Rohstoffen Kerosin herstellt, zum Teil sogar aus Abfallstoffen wie altem Frittenfett und dergleichen. Mhm. Das geht, man kann das auch aus grünem Wasserstoff, also mit Hilfe von erneuerbarem Strom gewonnenem Wasserstoff, kann man Kerosin aufbauen chemisch. Mhm. Das sind, glaube ich, die Wege, auf die vor allen Dingen spekuliert wird. Das sagt doch die Industrie selbst, sie wollen das relativ zügig ausweiten, wobei zügig tatsächlich nicht heißt klimaneutral bis 2050 oder 40, sondern anteilsmäßig ganz langsam voran. Der Grund ist ein einfacher. Bei dem Biosprit fehlt einfach der Rohstoff. Jetzt ist spektakulär zum ersten Mal ein Überseeflug von Air France mit Überschrift Frittenöl über den Atlantik geflogen. Ist natürlich Quatsch. Die haben einen kleinen Teil zugesetztes Kerosin aus Frittenöl. Wir haben schon für den normalen Diesel, der ja auch eine Beimischung hat in Deutschland, nicht genügend Altöl und importieren das aus aller Herren Länder zusammen. Also das ist keine Lösung für auch nur eine kleine Anzahl von Flügen. Und mit dem grünen Wasserstoff, da wird es auch eben sehr viel Konkurrenz geben, den wollen alle haben, auch die Luftfahrt, aber auch nicht die in erster Linie. Aber das wird, glaube ich, die Lösung sein auf mittlere Sicht, um die Klimaziele der Branche zu erfüllen. Synthetisches Kerosin für die nächsten 10, 15 Jahre, was anderes sehe ich nicht.
Da bist du ganz auf Linie eigentlich der meisten Experten. Das sagt auch das Deutsche Luft- und Raumfahrtszentrum, das sagt das Umweltbundesamt. Auch wir haben es in der letzten Folge besprochen, auch die Agora Verkehrswende sieht das. Und bei Biokerosin nochmal als ganz kurzer Einwand, also das wird schon gemacht, du hast es gerade gesagt, das wird auch schon beigemischt, also eben Kerosin auch aus Pflanzen, aus Raps zum Beispiel, aber du könntest gar nicht so viel Raps anbauen, so viel Regenwald abholzen und Monokulturen anbauen und den Boden düngen, wie du bräuchtest. Also da gibt es Berechnungen, das würde nicht funktionieren. Also am Ende setzt die Industrie und auch die Wissenschaftler auf synthetisches Kerosin, Power to Liquid. Wir haben es auch in der letzten Folge besprochen. Und da setze ich auch drauf. Bis dahin werde ich wahrscheinlich versuchen, nicht die größten Strecken zu fliegen und das, was ich tue, zu kompensieren. Und beim Thema Inlandsflug wäre das Fazit ja, Symbolpolitik, eher mal die Steuern angehen, das angleichen und für die Alternative schaffen, Nachtzüge und schnelle Verbindungen. Das ist wahrscheinlich tatsächlich zielführender als die Verbotsdebatte.
Ja, ich denke auch, da wird auch viel durcheinander gebracht. Natürlich werden die Flüge teurer, wenn der Emissionshandel höhere CO2-Preise hat. Das gilt ja auch für Sprit und dergleichen. Niemand will Sprit mit Gewalt teurer machen, sondern es ist eine logische Folge einer Steuerungspolitik über den CO2-Preis. Etwas, was zum Beispiel die FDP explizit und nur möchte. Also insofern ist das dann auch ein bisschen Krokodilsträne, darüber zu heulen, dass andere von höheren Preisen reden, wenn man selbst auf den CO2 Preis setzt, der immer auch eine Nebenwirkung hat, die man im Blick behalten muss. Das macht immer eine soziale Schieflage. Das bedeutet, es ist ja dann wirklich so, dass die, die gut verdienen, sich weiter viel leisten können und die, die eher ihr Geld für andere Dinge brauchen, auf Flüge und dergleichen verzichten müssen. Und das nehmen die dem Rest der Welt krumm. Kann man irgendwo ja nachvollziehen. Und insofern bleibt das eine extrem spannende Debatte, wie man diese notwendige Reduzierung von Flügen, und unterm Strich halte ich das für notwendig, dann erreicht und den Menschen auch verkauft.
Ja, das Subfazit, wie so oft, die Reichen werden es hinkriegen und die Armen leiden. Aber das ist leider das Fazit, aber so ist es halt nun mal. Wobei das ja nicht das Fazit der Folge ist. Wir haben ja Lösungen geschaffen, hoffe ich zumindest mal, dass wir einigermaßen positiv enden. So, lieber Werner, dann buch du auf jeden Fall einen Campingurlaub. Das gleicht auch meinen Urlaub aus, da wären wir alle sehr zufrieden.
Ja, ich streng mich dann mal an. Ne?
Sehr schön, bis dann, ciao, ciao.
Tschüss.